Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast am Ende einer ziemlich trockenen Woche aus Sicht des deutschen Fußballs, aus Sicht der deutschen Fußballclubs, muss man ja genau sagen. Keine Champagnerlaune bei Bayern und Dortmund nach dem Viertelfinale aus in der Champions League. Und auch wir sitzen nach unserer Wette letzte Woche ein bisschen auf dem trockenen Pit. Ich habe leider keinen Sekt für dich.
Ja, Gott sei Dank, würde ich fast sagen. Wir müssen also jetzt nicht per Post irgendwelche Rotkäppchen-Sektflaschen durch die Republik schicken. Passt ganz gut. Aber aus deutscher Sicht, du hast da eine wirklich treffende Unterscheidung gemacht, ist es doch gar nicht schlecht, wie es dir in der Champions League gelaufen ist. In allen vier Clubs, die im Halbfinale der Champions League gelandet sind, ist deutsche Beteiligung vom Trainer, Spieler. Also das Halbfinale ist schon sehr, sehr deutsch. Das kann man nicht anders sagen.
Und bei Chelsea ist ja fast das halbe Personal quasi aus der Bundesliga ausgeliehen.
Halbe Personal, drei Spieler von 25 im Kader. Das ist ja nicht das halbe Personal, aber gut gemeint. Trainer kommt noch dazu, drei Nationalspieler. Also so deutsch ist halt kein anderer Halbfinalist der Champions League. Toni Kroos bei Real Madrid, Ilkay Gündogan bei Manchester City, PSG mit Thilo Kehrer und mit Julian Draxler. Also man sieht, man hat das Interesse noch nicht, oder man sollte das Interesse an der Champions League noch nicht verlieren.
Und bedeutet auch nicht, dass der deutsche Fußball jetzt so schlecht ist, weil er eben nicht im Halbfinale vertreten ist mit Verein.
Ja, es gab Jahre, wo die Engländer ganz weit vorne waren. Dann waren voriges Jahr zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale. Diesmal ist es anders ausgegangen. Also ich tue mich schwer, da jetzt einen Grundsatz daraus abzuleiten. Insgesamt war das so ganz gut. Unser Problem international besteht ja eher darin, was wir in der Europa League machen. Und ganz spannend wird es nächstes Jahr. Eintracht Frankfurt qualifiziert sich womöglich für die Champions League und ist gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Das sind so Momente, dann gehen die unter in der Gruppenphase, verlieren wertvolle Punkte im UEFA-Ranking. Das sollte uns Sorgen bereiten. Dass jetzt zwei Mannschaften im Viertelfinale sind, ja, Tigers ist ausgeschieden, Bayern München, aber Borussia Dortmund war noch nie so weit, war seit langer Zeit nicht mehr so weit gekommen wie diesmal. Also das sind Momentaufnahmen.
Wir gucken gleich mal drauf auf die Auswirkungen dieser Champions League-Niederlagen, vielleicht auf den 29. Spieltag. Sprechen natürlich auch über einen Rentner im Unruhestand, Friedhelm Funkel, der sein Comeback für Köln an der Seitenlinie gibt. Ob es für ihn am Ende dann vielleicht Rotkäppchen gibt oder doch nur die rote Laterne, aber so schlimm wird es wahrscheinlich
gibt's
nicht.
Erstmal gibt es einen Kölsch und ich glaube, das genießt er so, wie ich ihn kenne. Ja. Genießt er das Kölsch auch, also mit dem muss er mit Rotkäppchen-Sekt erstmal nicht kommen. Der will ein echtes Kölsch auf dem Tisch und gelegentlich ein echtes Alt, also der kann links wie rechts.
Das ist schon mal gut. Trinkt er auch irgendwann richtiges Bier?
Also das war Malte Asmus. Wer seine Adresse haben möchte für die ganzen Zuschriften aus Köln und Düsseldorf, bitte vertrauensvoll an mich wenden. Ich reiche die Adresse gerne weiter.
Ja, ich trinke ja gerne Weißbier.
Ja, gibt es in München, soll es hier das ein oder andere geben hier bei mir.
Ich komme dich irgendwann mal besuchen, dann trinken wir ein Weißbier, wenn das mal wieder erlaubt ist.
Du trinkst schon das Astra-Bier. So, jetzt haben wir bald alle Biermarken durch, dann finden wir wahrscheinlich auch einen Sponsor für unseren Podcast.
Das wäre doch nicht so schlecht, aber gut, das wäre ein schöner Seiteneffekt. Gucken wir aber erstmal auf das, was am Wochenende ansteht. Da ist ja dann, du hast die Frankfurter schon erwähnt, natürlich dann auch ein Spiel mit ganz besonderer Brisanz, nämlich Adi Hütter, der ja auf seinen neuen Verein trifft, auf Borussia Mönchengladbach zum ersten Mal an der neuen Wirkungsstätte, die er dann ab Sommer haben wird, mit seinem noch alten Club einlaufen wird. Tja, sehr viel Brisanz drin.
Ja, nicht nur Brisanz. Ich finde die gesamte Situation schon ziemlich ulkig. Man wollte das, soweit ich das gehört habe, sehr geheim halten und es nach dem Spiel bekannt geben, worauf man sich geeinigt hat, dass nämlich Adi Hütter für 7,5 Millionen Euro von Frankfurt zu Mönchengladbach wechselt. Die Konstellation ist drollig, dass Adi Hütter zu einem Club wechselt, der nächstes Jahr nicht in der Champions League spielt und einen Club verlässt, der in der Champions League spielt. Also jetzt bedauere ich wirklich, dass es keine Zuschauer gibt im Stadion am Samstag, weil die Fanplakate hätte ich gern gewesen, die dort gehisst worden wären aus der Frankfurter Ecke. Aber er trifft natürlich auf einen Verein, der sehr gut geführt ist, Borussia Mönchengladbach mit Max Eberl im Management. Ich kann es fachlich nachvollziehen, dass man sich verändern möchte. Denn bei Eintracht Frankfurt ist einiges im Umbruch. Diese Woche ist dann endlich perfekt gemeldet worden, dass Freddy Bobic Von Frankfurt zu Hertha BSC wechselt. Bruno Hübmann hört auf als Sportdirektor. Jetzt ist der Trainer weg. Man weiß nicht, ob Luka Jovic bleibt im Sturm. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass André Silva ziemlich viele Interessenten auf den Plan bringt, um dann zu einem noch größeren Verein zu gehen. Also als Trainer, glaube ich, hätte ich mir das auch überlegt, ob man in diesem Umfeld dann alleine bleiben möchte.
Aber ist schon ziemlich krass. Ich meine, ein Verein ist so erfolgreich wie quasi noch nie. Champions League zum ersten Mal quasi griffbereit und dann gehen alle weg. Gibt es da noch tiefere Gründe? Hast du da irgendwelche Informationen, dass du sagst, da will einfach keiner mehr bleiben? Oder sind das wirklich
nein,
so gerade
nein,
diese
ist,
Fragen,
du,
die da...
Du wächst Begehrlichkeiten. Du wächst ja. Begehrlichkeiten, wenn du so plötzlich Erfolg hast. Da ist einfach fantastische Arbeit geleistet worden. Und das Traurige ist nur, den meisten Zuhörern wird jetzt der Name nicht sagen, aber Axel Hellmann ist der starke Mann im Verein. Er wurde auch jetzt zum Vorstandssprecher berufen. Er soll jetzt auf der Kommandobrücke wieder alles zusammenhalten und er wird auch nicht wechseln. Aber rechts und links, die Leute, die so gute Arbeit geleistet haben, werden dann einfach von Vereinen, die noch mehr bieten können. Und wenn es nur Zukunftsperspektive oder Hoffnung ist, einfach weggeholt. Das gehört mit zum Geschäft dazu. Diese Romantik, wir bleiben da, um gemeinsam die Champions League zu genießen, greift da nicht. Das finde ich manchmal traurig, aber so ist das Geschäft. Mhm. Das muss man Haken dran machen. Aber gleichzeitig ist ja Eintracht Frankfurt damit ein sehr attraktiver Verein, dass man in der Champions League spielt. Und man wird auch sehr viele Leute anziehen, von denen man nicht glaubte, dass sie jemals zu Eintracht Frankfurt wechseln sollte. Ich sage jetzt nur mal für ein Gerücht, dass vielleicht Mario Götze von PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt geht. Möglich. Vielleicht sogar mit Trainer Roger Schmidt, dass er zurückkehrt in die Bundesliga von der Ehrendivision jetzt in die erste Liga nach Deutschland. Also das sind Dinge, die werden jetzt auch passieren. Champions League hat eine Magnetkraft und Eintracht Frankfurt ist ein sehr attraktiver Verein, der sehr gut geführt ist, der ein tolles Publikum hat, wenn es dann irgendwann mal wieder ins Stadion darf. So, und in diesem Umfeld, glaube ich, kann man eine Menge leisten. Vielleicht gehört dieser Austausch des Spitzenpersonals auch dazu, dass sich ein Verein häutet. Ja, damit ist nichts gesagt gegen die alte Haut und nichts gegen die neue Haut, aber es passiert einfach, dass jetzt neue Akzente gesetzt werden. Ich habe auch damals gedacht, dass Nikola Kovac wegging, oh, jetzt geht der Baumeister der Mannschaft. Und dann kam Adi Hütter und hat diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt bis hin zur wahrscheinlichen Qualifikation zur Champions League. Also man sieht, ein Wechsel heißt nicht immer eine Verschlechterung, aber natürlich ist die Situation brisant. Was mir Hoffnung macht für Eintracht Frankfurt ist, dass Axel Hellmann das Kommando führt. Er ist ein echter Macher im Hintergrund und ich denke mal, er wird schon die richtigen Dinge dann in die Wege leiten.
Und Max Eberl hat mit Adi Hütter auch alles richtig gemacht?
Ich denke schon. Also der Fußball, den Adi Hütter spielt, ist in Frankfurt, den kannst du nicht 1:1 übertragen auf Borussia Mönchengladbach, aber ich schätze schon, dass da eine Art von Scoring stattgefunden hat. Welche Eigenschaften hat Hütter, die er einbringen kann in Mönchengladbach? Hütter selbst wird dann geguckt haben, welchen Kader habe ich zur Verfügung. Man wird darüber gesprochen haben. Und eins ist ja auch klar, Borussia Mönchengladbach ist nächstes Jahr wieder ein Kandidat, sich für die Champions League zu qualifizieren. Man geht ja mal mit bester Hoffnung in die Saison rein. Ob sie dann erfüllt werden, wird man sehen. Aber ich fand das jetzt nicht unlogisch, diesen Schritt. Ja, ist nichts fürs Herz, aber für den Verstand war es wahrscheinlich eine nachvollziehbare Entscheidung.
Jetzt hast du vorhin gesagt, das wurde dann irgendwie durchgesteckt. Das sollte eigentlich geheim gehalten werden. Weiß man, wer es durchgesteckt hat und mit welchem Interesse?
Naja, sowas bröckelt ja durch. Wir wussten ja alle irgendwie Bescheid. Und irgendwann waren es den Verantwortlichen ja auch zu blöd, dann in irgendeiner Weise gute Miene zum bösen Spiel zu machen, würde ich fast sagen. Also warum soll man Verschleckspiel betreiben? Warum soll man womöglich Presseleute anlügen? Beide Vereine haben es dann zeitgleich auf der Webseite bekannt gegeben, sodass die Öffentlichkeit auch Bescheid weiß. Also ich finde das völlig in Ordnung. Wir wussten eh alle Bescheid, weil wir auch den Sachen ja nachgehen. Das Hirn einschalten, ist das logisch? Kriegen manchmal was gesteckt aus dem Beraterumfeld und was tut sich da? Man hinterlässt ja Spuren, wenn man sie annähert, ja. Und das ist ja unser Job als Journalist, dann den Leuten auf die Schliche zu kommen. Und dann finde ich, haben beide Vereine sehr professionell reagiert darauf.
Und professionell reagiert, beziehungsweise überhaupt reagieren, tun ja auch gerade Hansi Flick und auch Julian Nagelsmann auf entsprechende Gerüchte. Julian Nagelsmann hat ja gestern in der Pressekonferenz dann auch entsprechende Vermutungen von Lothar Matthäus, die der bei Sky geäußert hat, dann auch nochmal kommentiert und da ja auch ein paar Sachen zugesagt. Ich kann den O-Ton hier gerade nochmal einspielen von Julian Nagelsmann.
Es gab und gibt keine Gespräche. Neue Informanten braucht das Land. Ich weiß nicht, woher die Information hat. Auch da müsste man dann den Lothar mal fragen. Jetzt habe ich ihn vor 2 Wochen noch mega abgefeiert. Jetzt hat er gestern einen rausgehauen. Ich feiere ihn immer noch ab. Ich habe nicht mit dem Club drüber gesprochen, weil es da nichts zu sprechen gibt. Das gilt natürlich auch für meine Berater, weil meine Berater sind nicht autark unterwegs, sondern die machen Dinge, die ich vorgebe. Und demnach gab es auch da keine Gespräche.
Er hat dann auch noch gesagt, er nimmt ja auch keine bewusstseinserweiternden Substanzen in irgendeiner Form zu sich und unterschreibt Verträge nur bei klarem Verstand. Er hat aber auch gesagt, da zwar nicht auf seine Person bezogen, sondern eher auf den Fall Hütter, dass es immer mal wieder Entwicklungen geben kann, die dann eben doch ein Treuebekenntnis eben wieder ins Gegenteil verkehren und deshalb er sowieso allen rät, defensiv zu spielen und dass Trainer generell dann so ein bisschen Shishi machen müssen auf solche Fragen.
Ja, erstens gehört das dazu. Er hat sehr Vernünftiges gesagt, um auch die Diskussion einzudämmen. Zur Wahrheit gehört auch, dass natürlich alle Beteiligten in der Branche miteinander reden und mal ausloten. Kannst du das vorstellen? Sind das schon direkte Gespräche? Ist das ein Angebot? Nein, überhaupt nicht. Und trotzdem entwickelt man ein Gefühl dafür, ob beide Seiten sich aufeinander zubewegen wollen, wenn der Tag X kommen sollte. Und wir wissen auch ziemlich genau, dass RB Leipzig kein Interesse hat, den Trainer loszuwerden oder an einen Mitkonkurrenten abzugeben. Das ist doch ganz klar. Aber RB Leipzig ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Die müssen auch auf Zahlen gucken. Und wenn das Angebot für Julian Nagelsmann so unverschämt gut ist, dass man das gar nicht ignorieren kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird in dieser Personalie auch Bewegung reinkommen. Das haben wir doch bei Spielern immer erlebt. Nein, wir wollen den Spieler nicht abgeben und nachher, als Ousmane Dembélé dann 150 Millionen in Summe eingebracht hat, dann hat auch Borussia Dortmund nicht mehr Nein sagen können. So, und so wird sich das auch auf dem Trainermarkt dann ähnlich zutun. Gute Absichten sind da, siehe Friedhelm Funkel. Aber dann kommt irgendwann die Realität und dann sollte man auch pragmatisch zu einer Lösung kommen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch bei Julian Nagelsmann so sein wird. Er wird irgendwann Bayern-Trainer werden. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Die Frage ist nur wann. Ob jetzt oder ein bisschen später, ist eine Frage von Opportunitäten. Vielleicht kommt sie schon in diesem Sommer.
Und dann wird es teuer für die Bayern. Ich habe heute irgendwas von 20 Millionen Euro gelesen, die da kolportiert wurden, die Bayern zahlen müsste, um dann Julian Nagelsmann vorzeitig zu kriegen.
Also RB Leipzig ist ja in einer guten Situation. Man sitzt am längeren Hebel, man kann die Konditionen bestimmen. Und wenn man sieht, was ein Adi Hütter kostet, nämlich 7,5 Millionen bis zu 10 Millionen, wenn entsprechende Erfolge sich einstellen sollten, dann muss man sagen, das ist ein sehr guter Trainer, aber kein grandioser Trainer, wie es eben zum Beispiel Julian Nagelsmann ist. Und dann ist man schnell bei 20 Millionen und man sagt, er ist schon zweimal, dreimal so teuer wie Adi Hütter. 7,5 mal 3 ist man bei 21,5. Und so kommen solche Summen zustande. Das ist die Überlegung, die in der Branche gerade unterwegs ist. Tritt sie ein? Man weiß es nicht. Es wird niemand einen Deal machen können, ohne RB Leipzig. Es gibt keine Ausstiegsklausel im Trainervertrag von Julian Nagelsmann. Aber wenn Bayern ernst machen wollte, was ja noch aussteht, weil man hat ja einen Trainer, Hansi Flick, dann wird es ziemlich teuer und man weiß selbst gar nicht, ob der DFB überhaupt bereit wäre, entsprechend auch bei Hansi Flick eine Kompensation in irgendeiner Weise dann auch auszuzahlen.
Wie wertest du denn Flicks Statement, das er neulich gebracht hat bei Sky nach dem Champions-League-Spiel, als er dann eben auch wieder angesprochen wurde auf die Situation und dann eben mit seiner Familie argumentiert hatte, dass die ihn auch mögen würden, wenn er zum DFB oder unterstützen würden, wenn er zum DFB wechseln würde? Da wurde ja immer gesagt, jetzt bringt er den DFB ins Spiel. Er wurde ja auch nachgefragt, explizit nach dem DFB.
Auch bei einem Spitzentrainer wie Hansi Flick staut sich etwas auf. Er ist frustriert, vielleicht weil seine Erfolge nicht so gewürdigt werden in der Zusammenarbeit, wie er sich das vorstellt. Vielleicht weil Hasan Salihamidžić persönlich ihn schneidet und ihn nicht so einbindet in die aktuelle Kaderplanung für die kommende Saison. Dass dieser Druck irgendwann entweichen muss. Und er entweicht sich in Form eines öffentlichen Statements. Und so sollte man seine Worte auch werten. Es war der Ausdruck einer Frustration, dass es ihm halt bei Bayern München in dieser Form, wie er es jetzt gerade hat, nicht gefällt. Hat er damit schon entschieden, dass er Bayern München verlässt? Nein. Heißt das automatisch schon, dass er beim DFB ist? Nein. Und trotzdem hat es eine neue Qualität, weil er hatte sich eigentlich vorgenommen, diese Fragen nicht mehr zu beantworten. Und das war ja auch, ehrlich gesagt, gar kein Interview im Fernsehen, sondern das war ja schon eine Regierungserklärung in eigener Sache, ein großer Monolog, wo er seine Situation einmal dargestellt hat. Danach ging es ihm besser und ihm wurde das bewusst auf dem Weg zur Pressekonferenz. In der Pressekonferenz hat er die Dinge mal wieder ein bisschen gerade rücken müssen. Wir wissen halt, dass er tatsächlich unzufrieden ist. Aber ob die Unzufriedenheit so groß ist, dass er sagt, ihr könnt mich alle mal, ich möchte Bayern München verlassen, das steht noch aus. Also mal zur Einordnung, Frust, aber noch nicht weg.
Jetzt steht für die Bayern am Wochenende ein sehr wichtiges Spiel in der Bundesliga an, weil Leipzig am Freitag ja schon vorliegen kann gegen Hoffenheim mit einem Sieg da dann oder zu Hause gegen Hoffenheim. Den Druck auf Bayern wieder aufbauen kann. 5 Punkte liegen sie aktuell hinter den Münchnern. Sollten sie gewinnen, wären sie virtuell erstmal auf 2 Punkte ran. Dann müssten die Bayern am Samstag in Wolfsburg nachlegen, um den alten Abstand wieder herzustellen. Wie siehst du denn die Lage bei Bayern jetzt? Dieses Champions League aus plus dieses ganze Theater um Flick und Salihamidzic. Beeinflusst das die Mannschaft? Beeinflusst das die Spieler? Hat das eine Auswirkung auf das Spiel am Wochenende?
Also bei so einer Champions League-Begegnung wie unter der Woche, glaube ich, ja. Und wenn es nur diese 2-3 Prozentpunkte sind, die fehlen, um zu einem 1-0 ein zweites Tor hinzuzufügen und dann doch noch ins Halbfinale der Champions League einzustimmen. So im Bundesliga-Alltag ist einfach der Leistungsunterschied so groß, da wird man das Fehlen von Robert Lewandowski und von Serge Gnabry schon kompensieren können. Aber natürlich weiß man jetzt nicht, wie groß der Frust in der Mannschaft ist, ob sie jetzt eher kämpferisch unterwegs sind, so jetzt wollen wir wenigstens die Meisterschaft sichern, oder ob sie sich hängen lassen, weil sie sagen, es hat sowieso alles keinen Sinn mehr. Die Meisterschaft kann mich gar nicht so richtig motivieren. Voriges Jahr großer Trippelsieger, jetzt will man irgendwie die Meisterschaft ins Ziel bringen. Die Nationalspieler sind in Gedanken schon bei der Europameisterschaft, dass sie da einigermaßen fit hinkommen. Also das wird man sehen. Das wird jetzt schon, sag mal, nicht entscheidend sein, aber man wird dann schon Indizien sehen können, wie die Mannschaft mit der Situation umgeht. Also, dass da Frust ist, ich meine, das ist doch nachvollziehbar. Ja? Du wirst als größte Mannschaft des Universums gehandelt und dann scheiterst du da gegen die Truppe da von Paris Saint-Germain aus. Das ist nicht schön.
Das ist nicht schön, aber es war irgendwo verdient, weil sie es eben nicht über 2 Spiele hingekriegt haben und zu viele Fehler einfach gemacht haben. Aber wenn wir nochmal auf das Wolfsburg-Spiel gucken, jetzt habe ich gestern irgendwo gelesen, Quelle war nicht sonderlich seriös, dass Oliver Glasner auch ein Kandidat für die Bayern-Trainer-Nachfolge sein könnte. Ich habe erstmal ein bisschen gelacht, geschmunzelt. Oder hast du da Informationen, dass das tatsächlich was, einen realen Hintergrund haben könnte?
Nein, habe ich keine.
Nee. Findest du auch genauso absurd wie ich?
Ach, da wird jetzt jeder gehandelt, jeder will jetzt punkten mit irgendeiner Scheißhausparole. Das kann man ja nicht ernst nehmen. Also es gibt das Prinzip, dass man, wenn man eine Information hat, man es wieder eine unabhängige Quelle nochmal gegenchecken sollte und man wird da keine zweite Quelle finden.
Das konnte ich mir nämlich auch beim ersten Lesen schon nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise passen könnte. Aber die Wolfsburger, na, trotz allem, auch trotz allem Spott, den sie jetzt von mir eben gekriegt haben, dann ja doch super unterwegs in dieser Saison. Schaffen Wolfsburg und Frankfurt den Einzug beide in die Champions League oder wird da nochmal was wackeln?
Es sieht ja schon mal danach aus, ja. Es sind ja noch 6 Spieltage zu spielen, 18 Punkte damit zu vergeben. Also ich bin ja beim Tippspiel jetzt nicht ganz weit vorne, aber auch nicht so schlecht. Ich kann dir eine Tendenz abgeben. Ich glaube, dass die beiden Mannschaften das durchs Ziel bringen, weil 7 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund sind ja schon allerhand. Ja, das muss man erstmal aufholen. Das ist ja reine Mathematik. Dann dürfen die beiden Mannschaften nicht mehr an den 6 Spieltagen mehr als so 12, 13 Punkte holen. Also, und Dortmund alles gewinnen. Also, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die beiden das schaffen.
Und dahinter Europa League, Dortmund, werden die nächste Saison wenigstens Europa League spielen oder müssen die in diese komische Conference League?
Wenn sie mal endlich so spielen, wie sie das in der Champions League getan haben, das war ja ganz okay gegen Manchester City, wir hatten höhere Niederlagen erwartet, dann können sie es schaffen, ja. Also davon gehe ich jetzt schon aus.
Sie haben jetzt nur Werder Bremen am Sonntag.
Ja, aber Werder Bremen, das ist die Mannschaft, die Borussia Dortmund vor nicht allzu langer Zeit am Pokal geschmissen hat. Also man weiß ja nicht, welches Gesicht Borussia Dortmund zeigt. Wenn Borussia Dortmund gegen Augsburg spielt, glaubt man ja, es ist eindeutig. Wenn Dortmund gegen Stuttgart spielt, damals das Heimspiel, denkt man, das ist eindeutig und dann geht alles schief. Also Dortmund hat zwei Gesichter und man weiß halt nicht, welches Gesicht gerade gezeigt wird.
Also sind wir gespannt auf das Wochenende. Am Wochenende ganz viel interessanter Fußball in der Bundesliga, richtungsweisende Spiele und am Sonntag eine richtungsweisende Diskussion im Doppelpass bestimmt.
Absolut. Wir müssen uns unbedingt über die Handregeln unterhalten. Die hat uns ja alle aufgeregt in dem Dortmund-Spiel. Wann ist Hand, wann ist nicht Hand? Und wir haben Urs Meier gebeten, den ehemaligen FIFA-Schiedsrichter. Wir erinnern uns auch bei der WM gepfiffen, damals Deutschland gegen Südkorea. Und er wird uns Rede und Antwort stehen und er wird nicht der einzige Stargast sein. Also wir werden uns dann auch mal in Köln und Frankfurt vor allem umhören mit jemandem, der sich auskennt. Das wird Armin Fee sein.
Sehr gut. Und wir haben ja auch schon öfter über die Handspielregel gesprochen und da hast du irgendwann auch mal gesagt, ich schätze jetzt hier gar nichts mehr
Ich
ein.
schätze da gar nichts mehr zu ein. Ich bin raus bei dem Thema. Such dir jemanden, Colinas Erben, die können dir das viel besser erklären. Ich bin raus bei der Handregel.
Ich
Ich
sage auch
schmeiß mich
immer,
da.
Hand
Ich
ist, wenn
glaube
der
alles, was
Schiedsrichter.
der Schiedsrichter pfeift und wenn es
Ja.
der größte Quatsch ist.
Hand ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, wie gestern Abend. Und da gibt es dann auch trotzdem noch sehr viele Möglichkeiten, das anders zu sehen. Colinas Erben haben es ja gestern dann auch bei Twitter noch erklärt, dass es aus ihrer Sicht eigentlich ein Handspiel war, aber es viele Möglichkeiten gibt, die der Schiedsrichter anführen kann, um seine Sicht der Dinge dann auch zu begründen. Also wir wissen im Grunde,
Ja,
dass wir nichts wissen und ja, ist
es
gut.
ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ich gebe es auf. Patrick Ittrich hat es versucht, mir zu erklären. Nach dem dritten Satz bin ich ausgestiegen. Es kann an meinem intellektuellen Niveau liegen, dass ich das nicht hinbekomme. Aber ich weiß mich in einer großen Mehrheit, finde ich mich wieder.
Genau, sonst würde ich sagen, wären wir gleich doof und das kann irgendwo nicht sein.
So ist das nämlich.
Pitt, schöne Woche und alles Gute bis zum nächsten Mal. Und natürlich an euch noch der Hinweis: Montag oder beziehungsweise Montag bis Freitags immer 6:10 Uhr FIFA Pitch Newsletter in eurem Postfach aufrufen, vorher abonnieren unter newsletter.pittgottschalk.de. Ansonsten mein Sportpodcast.de und Sport1 lesen, hören, sehen, was man alles mit uns machen kann. Genuss für alle Sinne.
Zweimal gestockt, ich finde, das musst du noch ein bisschen üben. Aber das kannst du ja nächste Woche nachholen. Ciao,
Ja,
ciao.
ich wollte alles unterbringen, bis ich übe ein bisschen. Bis dahin.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.